Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Stärke. Vor wem sollte ich erschrecken? Als Übeltäter mir nahten, um mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, da waren sie es, die strauchelten und fielen. Wenn ein Heer sich wider mich lagert, nicht fürchtet sich mein Herz. Wenn Krieg sich wider mich erhebt, hierauf vertraue ich. Eins habe ich vom Ewigen erbeten, nach diesem will ich trachten, zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeit des Herrn und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Übels. Er wird mich verbergen in dem Verborgenen seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich erhöhen. Und dafür danken wir dir, lieber Vater, dass wir diesen Zufluchtsort, diesen Bergungsort, diesen sicheren Ort kennen dürfen, diesen Felsen, den Christusfelsen, deinen geliebten Sohn. Hab du von Herzen Dank, dass die meisten von uns durch deine Freundlichkeit und Güte Jesus erkennen konnten und erkennen durften und im Glauben ein Ja zu deiner ausgestreckten Hand, zu deinem Angebot haben durften. Und wir danken dir, dass du der Herr dieser Welt bist und dass du mit deinem Plan über dieser Welt stehst, dass du auch mit deinem ganz persönlichen Plan über jedem einzelnen Leben stehst und auch über unserem. Und dass du nicht nur Alpha und Omega der Weltgeschichte bist, sondern auch Anfang und Ende unseres Lebens. Und was auch kommen mag und was auch die kommenden Jahre und Jahrzehnte noch bringen mögen, du bist bei uns, du hältst uns, du trägst uns und du vermagst uns durchzubringen. Hab von Herzen Dank. Du bist unser guter Hirte und wir dürfen geborgen sein in dir. Und nun danken wir dir für diese Nachmittagsstunde. Wir bitten dich für unseren Bruder Holger Steuer, dass du ihm Weisheit und Freimut gibst, von dir her und zu dir hin zu sprechen und dass du dein Wort an uns segnest und wir Hörende sind und Gehorchende. Hab du von Herzen Dank für das, was du vorbereitet hast und was du gibst. Gepriesen seist du. Amen.
Ich habe mit der Einzelbetrachtung der Endzeitrede Jesu Schluss gemacht heute Morgen bei den Vorzeichen des Endes, bei dem Anfang der Wehen. Also bei Matthäus 24, Vers 8, beziehungsweise bei Lukas 21, Vers 11. Da habe ich heute Morgen Schluss gemacht. Und bevor ich jetzt im zweiten Teil mit der Einzelbetrachtung der Endzeitrede Jesu fortfahren möchte, will ich zunächst eine kurze Übersicht des endzeitlichen Ablaufes geben, wie er in Matthäus 24 dargestellt wird. Ich denke, so ein Überblick ist gut, weil wir dann besser die Einzelabschnitte in das Gesamtbild einfügen können und die Orientierung behalten. Manchmal geht ja die Orientierung verloren, wenn man so immer in den Einzelpunkten unterwegs ist. Von daher möchte ich jetzt zunächst einen Überblick über den endzeitlichen Ablauf geben, so wie er uns in Matthäus 24 gegeben wird. Das könnt ihr also mal aufschlagen jetzt für den Überblick. Matthäus 24 stellt den chronologischen Ablauf der endzeitlichen Ereignisse am deutlichsten dar. Und deshalb für den Überblick ist Matthäus 24 auch am besten geeignet. Also das ist ein Einschub, der Überblick und dann machen wir mit der Einzelbetrachtung weiter. Der endzeitliche Ablauf der Geburtswehen nach Matthäus 24, da finden wir den ersten Abschnitt, die Verse 4 bis 8 von Matthäus 24. 4 bis 8, das ist der erste Abschnitt, die erste Etappe in der Endzeitrede Jesu nach Matthäus 24. Dort werden die Vorzeichen des Endes beschrieben oder im Bild von unseren Geburtswehen die Phase der Senkwehen. Die Phase, in der der Leib, das Weltganze, sozusagen in die endzeitliche Ausgangsstellung gebracht wird. Hier geht es um Verführung, Kriege, Kriegsgerüchte, Nation wieder Nation, Königreich wieder Königreich, Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben. Und dieser ganze Abschnitt wird von unserem Herrn in Vers 8 zusammengefasst in den Worten: Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Und daran erkennen wir, dass das, was eben vorher beschrieben wird, einen zusammengehörenden, einheitlichen Abschnitt darstellt. Auch Vers 6 unterstreicht das, dass alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Also Vers 8 habe ich mir in meiner Bibel unterstrichen, weil mir Vers 8 deutlich macht, dass der Abschnitt mit Vers 8, der erste Abschnitt, die erste Phase der Endzeitrede Jesu endet. Nun könnte man sagen, all diese Vorzeichen des Endes, Verführung, Kriege, Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben, das ist doch nicht neu, jawohl. Im Prinzip kennen wir diese Vorzeichen schon seit 2000 Jahren. Das ist nicht neu. Und ich möchte deshalb diese Endzeitrede Jesu vielleicht mal für die Sportsleute hier. Wir haben ja Sportler und vielleicht mal ein sportliches Bild für den Peter. Ich möchte die Endzeit im biblischen Sinne mit einem 400-Meter-Lauf vergleichen. Haben wir das noch in Erinnerung aus der Schulzeit? Ja, so eine richtig schöne 400-Meter-Bahn? Der Start dieses 400-Meter-Laufes Endzeit, der Start ist das erste Kommen Jesu auf diese Welt, seine Verwerfung und dann quasi seine Himmelfahrt. Damit startet, mit diesem ersten Kommen Jesu, startet der 400-Meter-Lauf Endzeit. Und dann haben wir 300 Meter von diesem Lauf, diese erste Phase, die Vorzeichen des Endes, was jetzt seit 2000 Jahren läuft, das sind die ersten 300 Meter. Und wenn wir dann in die Zielgerade einbiegen, auf die letzten 100 Meter, beginnt im Bilde gesprochen, die letzten 100 Meter beginnen mit dem Beginn der 70. Jahrwoche. Und in der Mitte, die 50-Meter-Marke, die ist quasi der Beginn der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche. Und das Ziel, gleichzeitig der Start, ist wieder das Kommen Jesu, seine sichtbare Wiederkunft auf diese Erde. Also dieser 400-Meter-Lauf Endzeit wird quasi am Start und am Ziel bestimmt durch das Kommen Jesu, das erste Kommen auf diese Erde und sein zweites Kommen auf diese Erde. Und die ersten 300 Meter, die werden beschrieben in diesen Versen 4 bis 8, die Vorzeichen des Endes. Und diese Vorzeichen, die es also im Prinzip jetzt seit 2000 Jahren gibt, die verdichten sich aber im Laufe der Zeit. Und wir sind sozusagen in der Kurve vor der Zielgeraden. In der Kurve vor der Zielgeraden. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, wie ihr gelaufen seid früher. Also ich weiß, diese Kurve vor der Zielgeraden, da hat man auch mal alles zusammengenommen, um jetzt reinzuschießen aus der Kurve in die Zielgerade. Und das ist die Phase, in der wir heute sind. Im 20. Jahrhundert hat hier im Prinzip ein Quantensprung stattgefunden. Die zwei Weltkriege markieren einen Quantensprung. Die Staatsgründung Israels 1948 markiert einen Quantensprung. Die Globalisierung unserer Welt markiert einen Quantensprung. Und natürlich auch die technischen Voraussetzungen, die Vernetzung, die erst diese Globalisierung ja auch technisch möglich macht. Also, die erste Phase, die Vorzeichen des Endes, die sind die ersten 300 Meter. Kennen wir alle schon seit Beginn an. Aber jetzt in dieser Kurve vor der Zielgeraden, da kommt es zu diesem Quantensprung, zu dieser Verdichtung all der Vorzeichen des Endes, die Jesus im Prinzip auch schon vorhergesagt hat, dass sie die ganzen 2000 Jahre schon laufen. Verse 4 bis 8 und das Ende dieses Abschnitts markiert durch das Wort Jesu: Alles dies, was ich in Vers 4 bis 8 gesagt habe, ist der Anfang der Wehen. Der zweite Abschnitt in Matthäus 24 sind die Verse 9 bis 14. Dieser zweite Abschnitt wird in Vers 9 eingeleitet mit: Dann werden sie, dann. Das ist eine Zäsur, eine zeitliche, inhaltliche Zäsur. Dann, jetzt kommt was Neues. Und wohl dem, der eine genaue Bibelübersetzung hat. Denn der kann diese Dinge in seiner Bibel nachvollziehen. Viele von den modernen, freien Bibelübersetzungen oder Bibelübertragungen, die versetzen den Gläubigen gar nicht mehr in die Lage, das überhaupt noch in seiner Bibel zu erkennen. Also wenn ihr im prophetischen Wort arbeitet, braucht ihr eine genaue Bibelübersetzung. Und wenn ihr die nicht habt, die ist wichtig. Elberfelder ist so eine von denen, die das genau und gut wiedergeben. Nur dann kann man diese Dinge auch wirklich erkennen. Also Vers 9, dann werden sie. Mit diesem Abschnitt 9 bis 14 wird die erste Hälfte der 70. Jahrwoche beschrieben. Das, was wir als die Eröffnungswehen bezeichnet haben. Die Vorzeichen des Endes, Kriege, Hungersnöte, Erdbeben, Verführung, all diese Vorzeichen des Endes hören ja jetzt nicht auf. Die laufen ja weiter und sie steigern sich. Die ersten vier Siegel nach Offenbarung 6 machen das ja deutlich. Das erste Siegel Verführung, zweite Siegel Krieg, drittes Hungersnot, vierter Tod. Das ist genau das, was hier beschrieben wird. Darum haben auch manche gedacht, sind wir nicht schon vielleicht in der Zeit der Siegel? Aber das erste Siegel, das beschreibt ja den Antichristen, das Auftreten des Antichristen als der große Verführer, als der Reiter auf dem weißen Pferd. Und deshalb, nach meiner Auffassung, nein. Das erste Siegel beginnt mit dem öffentlichen Auftreten des Antichristen als diesem anstatt Christus. Und das ist hier beschrieben, in den Versen 9 bis 14, Vers 9, dann werden sie. Hinzutreten also jetzt die weltweite Verfolgung der Gläubigen aus Israel und den Nationen, das, was in Offenbarung 6 im fünften Siegel beschrieben wird, mit den Seelen unter dem Altar, das Überhandnehmen der Gesetzlosigkeit, der Mann der Gesetzlosigkeit regiert, dann nimmt natürlich auch die Gesetzlosigkeit Überhand. Und hinzutritt die weltweite Predigt des Evangeliums des Reiches, alle Nationen zu einem Zeugnis in dieser ersten Hälfte der 70. Jahrwoche. Auch das läuft ja schon. Im Prinzip hat ja schon eigentlich fast jedes Land, jede Nation das Evangelium gehört. Aber wir wissen auch, dass es immer noch Bereiche gibt, wo das Evangelium noch nicht vorgedrungen ist. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, bevor das nicht passiert ist, kann Jesus nicht wiederkommen. Das ist richtig und es ist falsch. Das ist richtig, was sein Kommen in sichtbarer Herrlichkeit auf den Ölberg, auf die Welt betrifft. Das ist falsch, was sein Kommen zur Gemeinde in der Entrückung der Gemeinde angeht. Ja? Wir haben also mit der Verkündigung des Evangeliums von der Gottesherrschaft auf der Erde, haben wir hier in der ersten Hälfte der 70-Jahr-Woche nochmal den letzten Schub. Und der wird insbesondere durch die Verkündigung der zwei Zeugen, Mose und Elia, laufen und auch des Zeugnisses der 144.000. Also das ist das Merkmal, oder das sind die dominierenden Merkmale, die jetzt zukommen. Und dann lesen wir in Vers 14, damit wird dieser zweite Abschnitt beendet. Und dann wird das Ende kommen, habe ich mir wieder dick unterstrichen, wieder eine Zäsur im endzeitlichen Ablauf. Und dann wird das Ende kommen. Und dann kommt der Abschnitt der Verse 15 bis 28. Und dieser Abschnitt beschreibt Beginn und Verlauf der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche. Das, was wir im Bild als die Presswehen bezeichnet haben. Und dieser ganze Abschnitt wird in Vers 15 eingeleitet durch die Formulierung: Wenn ihr nun dem Gräuel der Verwüstung stehen seht an heiligem Ort. Das ist der Auslöser, der Beginn, der Startpunkt für diese dritte Phase ist der Startpunkt für die zweite Hälfte der 70. Jahrwoche für die letzten 3,5 Jahre. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung stehen seht an heiligem Orte. Zur Mitte der 70. Jahrwoche setzt sich der Antichrist in den Tempel und macht sich selbst zu Gott. Das ist für meine Begriffe hiermit gemeint, wenn Jesus davon spricht, dass der Gräuel der Verwüstung stehen wird an heiligem Orte. Und in Vers 21 wird diese Zeit beschrieben mit den Worten: Dann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist, noch je sein wird. Also diese letzten 3,5 Jahre, diese zweite Hälfte der 70. Jahrwoche, wird als die große Drangsal bezeichnet, auch als Drangsal Jakobs bei den Propheten. Das ist diese letzte Zeit. Dann, die vierte Zäsur finden wir dann in Vers 29. Denn Vers 29 wird eingeleitet mit den Worten: Alsbald aber nach der Drangsal jener Tage. Also nach dieser großen Drangsal, am Ende dieser letzten 70. Jahrwoche, da wird es dann zu den kosmischen Katastrophen an Sonne, Mond und Sternen kommen. Und damit wären wir dann beim sechsten Siegel aus Offenbarung 6. Und diese kosmischen Katastrophen, Zeichen an Sonne, Mond und Sternen werden der Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit unmittelbar vorausgehen. Und deshalb werden sie hier nochmal extra abgesetzt, obwohl sie ja quasi zu der 70. Jahrwoche dazugehören, also immer noch den Bereich der Presswehen hier bezeichnen. Aber der letzte Abschnitt davon, unmittelbar bevor Jesus wiederkommt. Darum hier abgesetzt mit den Worten: Alsbald aber nach der Drangsal jener Tage. Das ist das allerletzte, bevor unser Herr sichtbar mit uns auf diese Erde wiederkommt. Und der fünfte und letzte Abschnitt, wie wir ihn im chronologischen Ablauf von Matthäus 24 finden, der wird in den Versen 30 bis 31 beschrieben. Und dann, nach diesen kosmischen Zeichen an Sonne, Mond und Sternen, und dann, habe ich mir wieder unterstrichen in meiner Bibel, damit ich immer, wenn ich Matthäus 24 lese, das nachvollziehen kann, wie eigentlich der innere chronologische Ablauf ist. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen im Himmel erscheinen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen. Das ist jetzt die sichtbare Wiederkunft Jesu auf den Ölberg zur Aufrichtung des Gottesreiches, wo der Antichrist und sein Reich dann hinweggetan werden. Also so viel nun erstmal, damit ihr so ein kleines bisschen an Matthäus 24, wenn ihr das in eurer Bibel unterstreicht und euch markiert mit 1., 2., 3., 4. oder so an den Rand schreibt, dann habt ihr das auch als dauernden Gewinn in eurer Bibel und könnt das jederzeit nachvollziehen. So, wir machen jetzt mit der Einzelbetrachtung weiter. Schluss gemacht haben wir bei der Einzelbetrachtung mit den Vorzeichen des Endes, mit dem Anfang der Wehen in Matthäus 24, 8 beziehungsweise Lukas 21, 11. Und jetzt machen wir mit dieser Einzelbetrachtung weiter mit Lukas 21, Vers 12. Und da lesen wir: Vor diesem allem aber werden sie ihre Hände an euch legen, euch verfolgen, indem sie euch in die Synagogen und Gefängnisse überliefern, um euch vor Könige und Statthalter zu führen, um meines Namens willen. Vor diesem allem habe ich mir auch wieder unterstrichen. Genau aufs Wort merken, vor diesem allem. Das bedeutet, die Verfolgung der Christusgläubigen wird ohne zeitlichen Verzug sofort einsetzen und ist nicht erst ein Merkmal des nahenden Endes. Verfolgung ist also kein Zeichen des Endes, sondern begleitet die Christusgläubigen aller Zeiten. Paulus sagt in Apostelgeschichte 14, Vers 22, wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Das steht fest. Aber hier steht, wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Hier steht nicht, wir müssen durch die große Trübsal in das Reich Gottes eingehen. Versteht ihr den Unterschied? Die Gemeinde ist nicht zum Zorn gesetzt, ist nicht dazu gesetzt, diese große Drangsal zu durchleben. Dazu nicht. Aber wer dann sagt, dass diese Aussage aus Leidensscheu geboren sei und dass man sich hier nur dem Leid und der Verfolgung entziehen will und es sich deshalb so zurechtschustert. Nein, nein. Verfolgung ist doch kein Merkmal des Endes, sondern hat die Gemeinde zu allen Zeiten begleitet, so wie Paulus das sagt. Und das ist in der Geschichte vielfach belegt und hat sich bis heute nicht geändert. Und heute wird, habe ich gerade erst wieder vor kurzem in der Zeitung gelesen, jetzt, hier, heute, in diesem Moment, wird keine Gruppe auf dieser Welt um ihres Glaubens willen so verfolgt wie die Christen. Das müssen wir uns mal klar machen, die wir hier schön in Deutschland sitzen. Es gibt keine Gruppe auf dieser Welt, die um ihres Glaubens willen so verfolgt wird wie die Christen. Unsere Situation hier im Westen ist eine historische und geografische Ausnahmesituation. Wir empfinden das als das Normale, weil wir gerade drin leben und das schon seit einigen Jahrzehnten. Aber wir müssen uns bewusst machen, diese Jahrzehnte, die wir hier im Westen erleben, sind eine historische und auch geografische, weil nämlich in anderen Teilen der Erde ist es schon jetzt anders. Eine historische und geografische Ausnahmesituation ist nicht die Regel. Was wir erleben, ist die ganz große Ausnahme in der Geschichte der Gemeinde. Und wenn ich diese Predigt in Nordkorea, in China oder in einem islamischen Land halten würde, dann würde ich jetzt wohl für die Betrachtung der Verse 12 bis 19 viel, viel Zeit aufwenden. So aber heben wir uns eine intensivere Betrachtung dieser Verse für die Zeit auf, wo sich die Situation auch bei uns ändern wird. Und die wird sich ändern und die Anbahnungen, die sehen wir schon, wie das kommt. Und jeder Schritt gegen den islamischen Fundamentalismus bedeutet immer gleich sofort die Christen mit rein. Wir sind die Fundamentalisten und wir werden immer gleich in einen Topf geworfen. Und als dieses Attentat hier dieses schlimme Attentat kann man nicht sagen, dieser Massenmord von Breivik geschehen ist, die ersten Meldungen, die im Nachrichten über den Äther gingen, die ersten Meldungen sagten, das sind Evangelikaler. Das waren die ersten Meldungen. Ich dachte, wie kommt ihr darauf? Und im Verlauf des Tages hat man dann diese Meldung nicht mehr gefunden. Gab es die nicht mehr. Aber zu Beginn, das ist ein fundamentalistischer Christ, ein Evangelikaler. Ich weiß nicht, irgendwas auf seiner Webseite hatte man gefunden, dass er irgendwann mal an Gott geglaubt hat. Keine Ahnung. Und das wurde sofort aufgegriffen und breitgetreten. Und als sie dann gemerkt haben, stimmt gar nicht.
Kein Wort.
Kein Wort. Es wurde nicht korrigiert, war einfach nur weg, war einfach nur zu Ende. Eine unglaubliche Affinität in unserer Zeit. Und wenn ein Islamist einen Terrorakt begeht, dann ist es ein fehlgeleiteter Moslem, ein Einzeltäter. Wenn aber hier aus einem irgendwie gearteten, wie hier vermutet, christlichen Hintergrund jemand was macht, war im Spiegel der große Artikel die geistigen Brandstifter des Breivik. Und dann hat man da alle möglichen Leute, die überhaupt nichts damit zu tun haben, hier als die geistigen Brandstifter mit reingezogen. Wenn ein Moslem was macht, hat es mit dem Islam nichts zu tun, schon gar nicht mit dem Koran. Wenn Christ was macht, dann hat es was zu tun mit dem Glauben. Dabei ist es gerade umgekehrt. Es ist gerade umgekehrt. Der Koran ordnet bis heute die Verfolgung der Ungläubigen an. Und wer das begeht, ist eigentlich nur konsequent im Verständnis des Koran. Während es bei uns gerade umgekehrt ist, wer bei uns Gewalt anwendet um des Glaubens willen, wie es bei letzter Zeit der Kreuzzüge der Fall war, der war irregeleitet, der kann sich nicht auf die Schrift berufen. Also hier wird es gerade vertauscht. Und deshalb müssen wir uns darauf einrichten, dass auch hier bei uns die Zeiten sich ändern werden. Ganz sicher. Grundsätzlich gilt, Jesus gibt für die Verfolgungssituation viele Verheißungen. Nicht ihr seid die Redenden, sondern der Heilige Geist. Deshalb macht euch keine Sorgen und bereitet auf euch eure Verantwortung gar nicht vor. Viele Verheißungen, die Gott gibt. Für die Gemeinde ist Verführung immer gefährlicher gewesen als Verfolgung. Die Verfolgung reinigt und stärkt die Gemeinde. Die Verführung zersetzt sie von innen. Und so sind unsere westlichen Wohlstandsgemeinden, geistlich gesehen, gefährdeter als die Gemeinden in der Verfolgung. Wir hier sind geistlich gefährdeter als unsere Geschwister in islamistischen Ländern, in Nordkorea oder in China. Ist uns das bewusst? Wollen wir tauschen? Tja, tauschen wollen wir trotzdem nicht, ne? Ach Herr, gib uns, dass wir uns nicht einlullen lassen, nicht gefangen nehmen lassen. Wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umzingelt seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe gekommen ist. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn große Not wird sein im Land. Die bessere Übersetzung als hier Erde. Hege, Land oder Erde, aber hier geht es ums Land Israel. Darum die Übersetzung Land richtig. Große Not wird sein im Land und Zorn gegen dieses Volk, nämlich das Volk Israel. Darum ist auch vorne Land die richtige Übersetzung. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Also nachdem der Herr jetzt diese kommende Verfolgung beschrieben hat, die aber schon vor diesem allem beginnen wird, ist der nächste Schritt, dass er sich dem Gericht über Jerusalem und Israel zuwendet. Und hier ist es ganz interessant, denn wenn es um das Gericht über Jerusalem und Israel geht, dann ist es manchmal schwer, zwischen der Vorerfüllung und der Enderfüllung zu unterscheiden. Die Vorerfüllung, die hat stattgefunden 70 nach Christus. Die Enderfüllung wird stattfinden am Ende der Zeit im Verlauf der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche, da in der prägnantesten Weise. Und hier verhält es sich mit Vorerfüllung und Enderfüllung wie mit zwei Overhead-Folien, die sich zwar ähneln, aber doch auch unterscheiden und die doch beide gleichzeitig übereinander auf den Overhead-Projektor gelegt werden. Zwei Folien ähneln sich, unterscheiden sich und werden aber gleichzeitig übereinander auf einen Overhead-Projektor gelegt. Und dann sehen wir beide Folien gleichzeitig und wissen nicht immer, auf welcher der beiden Folien wir jetzt eigentlich sind. Auf der Folie 70 nach Christus oder auf der Folie Endzeit. So haben wir auch hier eine prophetische Gesamtschau, die sowohl die Ereignisse 70 nach Christus, die schon erfüllt sind, als auch die Ereignisse am Ende der Tage umfasst. Wenn wir Lukas 21 lesen, hier liegt der Schwerpunkt auf der Vorerfüllung 70 nach Christus. Bei Matthäus hingegen, in Matthäus 24, da liegt der Schwerpunkt auf der endzeitlichen Erfüllung. Die Gläubigen des Jahres 70 nach Christus verdanken aber dieser Warnung, die Jesus 40 Jahre zuvor ihnen gegeben hat, ihr Leben. Denn nur wegen dieser Warnung Jesu, dass sie ausziehen sollen, dass sie Jerusalem verlassen sollen, wenn sie sehen, dass Heerscharen Jerusalem umzingeln. Deshalb haben sie nicht das gemacht, was man sonst eigentlich immer macht, nämlich in der Stadt Schutz suchen vor den Feinden. Und haben die Zeit genutzt und die Möglichkeit und haben Jerusalem verlassen. Und dadurch sind damals die Christen 70 nach Christus am Leben geblieben, weil sie diesen Worten Jesu gefolgt sind. Jesus kündigt hier sowohl die Zerstörung Jerusalems als auch die nochmalige Zerstreuung der Juden unter alle Nationen an. Und beides hat sich schrecklich erfüllt. Aber zugleich spricht Jesus auch das Ende des Gerichtes an. Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Und dieses Bis ist in der Bibel immer wieder pures Evangelium. Das Gericht über Jerusalem und Israel hat ein Ziel und ein Ende. Und dieses Ziel wurde 1967 noch nicht erreicht. Denn noch immer wird Jerusalem von den Nationen zertreten. Der Tempelberg ist noch immer in der Hand islamischer Selbstverwaltung. Und wenn man Ost-Jerusalem durchzieht, erkennt man in den verschiedenen Stadtvierteln sehr schnell, dass Jerusalem immer noch zertreten wird unter alle Nationen. Und dennoch hat Gott mit der Rückeroberung Jerusalems 1967 durch Israel ein deutliches Zeichen gesetzt, dass die Zeiten der Nationen bald erfüllt sein werden. War schon 1948 die Staatsgründung Israels so ein Quantensprung? So ist 1967 ganz deutlich geworden. Hier geht es einen großen Schritt hin auf das Ende der Zeiten der Nationen. Aber zuvor, und damit sind wir auf der zweiten Folie, Endzeit, zuvor wird Jerusalem zur Zeit des Antichristen noch einmal in große Bedrängnis geraten und die Zertretung Jerusalems letztlich erst durch die sichtbare Wiederkunft ihres Messias ihr Ende finden. Diese letzte Zeit wird als die große Drangsal bezeichnet, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist, noch je sein wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich der Holocaust noch toppen lässt. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber nach diesen Worten her wird das, was in den letzten 3,5 Jahren sein, etwas sein, was es vorher noch nie gegeben hat. Alsbald aber, nach der Drangsal jener Tage, wird die Sonne verfinstert werden, Mond und Sterne. Ich habe mir das unterstrichen, dass das eben erst jetzt nach der Drangsal jener Tage, ganz am Ende der 70. Jahrwoche, unmittelbar vor der sichtbaren Wiederkunft Jesu kommen wird. Denn ich habe einige Male erlebt, wie Brüder umhergezogen sind oder Nachrichten umhergezogen sind von den schlimmsten Planetenkonstellationen, die sich dann angebahnt haben und wo dann also das Ende der Welt an diesen Planetenkonstellationen hier verkündet wurde. Und ich saß immer da, habe in meine Bibel geguckt und dachte, hier steht doch nach der Drangsal jener Tage. Also bleib ruhig. Was immer das ist, es ist nicht das, wovon Jesus hier spricht. Denn das kommt erst nach der Drangsal jener Tage. Und es werden Zeichen sein an Sonne, Mond und Sterne. Und auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem und wogendem Meer, während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Jetzt geht's auf die Zielgerade. Nein, mehr, jetzt geht's direkt auf die Ziellinie zu, auf die sichtbare Wiederkunft Jesu. Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem und wogendem Meer. Das klingt eigentlich schon wie eine Beschreibung unserer Tage. Ja, angesichts von Finanzkrise, Ratlosigkeit, brausendes und wogendes Meer. Das kann sich einmal auf das äußere Meer beziehen. Und dann würde es Phänomene wie Tsunamis beschreiben. Da haben wir auch einiges erlebt. Vor allem aber ist hiermit in der prophetischen Bildsprache das aufgewühlte Nationenmeer gemeint. In der prophetischen Bildsprache ist das Land Israel und das Meer ist das Völkermeer, das Nationenmeer. Und wenn also hier vom aufgewühlten Meer die Rede ist, kann das einmal natürlich das normale Meer in diesen Tsunami-Katastrophen beschreiben, aber zum anderen eben auch prophetisch die völlige Aufgewühltheit des Nationenmeeres. Die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Hier werden sich kosmische Katastrophen ereignen, die wir uns heute gar nicht ausmalen wollen. Und dann. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Nochmal, damit es kein Missverständnis gibt. Hier geht es nicht um die Wiederkunft des Christus zu seiner Gemeinde. Die ist bei der Entrückung der Gemeinde bereits zuvor geschehen, so wie in 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18 beschrieben. Diese Wiederkunft des Herrn zu seiner Gemeinde, die wird so beschrieben, dass der Herr nicht auf die Erde kommt, sondern nur der Gemeinde in die Himmel entgegen und die Gemeinde dann ihm entgegengerückt wird. Und dann werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Und es wird verborgen, in einer Wolke passieren. Also das ist nichts, was die normalen menschlichen Augen aller anderen sehen könnten. Und da kommt Christus auch nicht bis auf die Erde, sondern nur seiner Gemeinde zur Abholung seiner Gemeinde entgegen. Das ist die Entrückung. Hier aber wird beschrieben, dass diese Wiederkunft alle sehen können. Das können alle sehen, denn jetzt kommt er mit Macht und großer Herrlichkeit. Die Zeit der Verborgenheit des Christus ist zu Ende. Jetzt ist es für alle Augen offenbar. Aber es ist wichtig, diese zwei ausstehenden Kommen des Herrn zu seiner Gemeinde vor Beginn der 70. Jahrwoche verborgen und diese sichtbare Wiederkunft des Herrn zur Befreiung seines Volkes Israel, zur Aufrichtung des Reiches auf dieser Erde, auf den Ölberg kommend, für alle sichtbar, in Macht und Herrlichkeit, diese beiden noch ausstehenden Kommen des Herrn zu unterscheiden. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blicket auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Christen sollte man daran erkennen, dass sie trotz aller schrecklichen Nachrichten nicht angstvoll nach unten, sondern hoffnungsfroh nach oben schauen. Und bereits wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, sagt unser Herr, haben wir allen Grund, unsere Häupter zu erheben. Warum? Weil unsere Erlösung naht. Und für die Gemeinde gilt es doch doppelt. Denn die Gemeinde wartet doch nicht auf den Antichristen, die Gemeinde wartet doch nicht auf die große Trübsal, sondern die Gemeinde wartet auf die vorherliegende Entrückung zu ihrem Herrn. Und deshalb haben wir doch noch eine frühere Erwartung als das Volk Israel. Also unsere Erlösung naht sich doch noch früher als die Erlösung des Volkes Israel. Und damit haben wir doch doppelten Grund, unsere Häupter zu erheben, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen. Ist ja für uns noch näher dran. Noch mehr Grund. Diese Dinge als die Fanale des zu uns, zu seiner Gemeinde kommenden Herrn zu erkennen. Lukas 21, 29. Seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn sie schon ausschlagen, so erkennt ihr von selbst, da ihr es seht, dass der Sommer schon nahe ist. So erkennt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, dass das Reich Gottes nahe ist. So wie man an grünenden Bäumen erkennen kann, dass der Sommer naht, so können wir an den von Jesus genannten Vorzeichen erkennen, dass das Reich Gottes nahe ist. Klar. Aber in der prophetischen Bildsprache greift die Bedeutung dieses Gleichnisses noch tiefer. Der Feigenbaum ist ein Bild für Israel, und die anderen Bäume sind ein Bild für die Nation. Deshalb unterscheidet unser Herr das hier. Seht den Feigenbaum und seht alle Bäume. Den Feigenbaum Israel und alle Bäume als Bild für die Nationen. Und wenn wir die Entwicklung des sogenannten arabischen Frühlings beobachten, also vor allem die Länder, die Israel umgeben und worum es ja auch in der Hauptsache immer geht von der Perspektive Israel aus, oder wenn wir die Entwicklungen in der EU sehen, dann wird es an allen Bäumen erkennbar, wie sie im wahrsten Sinne des Wortes ausschlagen und die endzeitliche Grundaufstellung einnehmen. Aber vor allem auf den Feigenbaum richtet Jesus unseren Blick. Und mit der Staatsgründung Israels 1948 und der Rückeroberung Jerusalems 1967 hat der Feigenbaum angefangen auszuschlagen und Blätter zu treiben. Blätter zu treiben. Frucht? Frucht zeigt sich allerdings erst ganz vereinzelt in Gestalt der messianischen Juden. Der Rest des Volkes ist noch verstockt. Noch sind es im Wesentlichen nur Blätter. Nur Blätter am Feigenbaum. Diese Etappen der Entwicklung in der Wiederherstellung Israels werden auch in Hesekiel 37, den Versen 1 bis 14, in diesem prophetischen Bild vom Tal der Totengebeine ganz anschaulich beschrieben. Hesekiel wird von Gott ein Tal gezeigt. Und das ist sozusagen ein Tal des Todes, ein Tal der Totengebeine. Da liegen völlig verstreut ganz viele abgenagte Totengebeine, Knochen, Skelette überall umher. Und dann rücken die Gebeine zusammen, es kommen Sehnen, Fleisch und Haut über sie. Und das alles beschreibt die äußere Wiederherstellung Israels von den Anfängen der zionistischen Bewegung bis zur Staatsgründung Israels und heute. Äußerlich. Aber der Text in Hesekiel 37 sagt auch, in Vers 8, aber es war kein Odem, kein Geist von Gott in ihnen. Also die äußeren Strukturen, die waren schon da, zusammengerückt. Aus allen Völkern zusammengerückt, Sehnen, Haut, Fleisch, also die äußeren staatlichen Funktionen und Gebilde sind wieder da, aber noch kein Geist in ihnen. Und das ist die Situation Israels heute. Und deshalb ist jede romantische Verklärung des heutigen Israel verfehlt. Deshalb die hohe Zahl an Abtreibungen in Israel. Wenn die Mädchen in Israel für die 2 Jahre zur Armee müssen, die Frauen 2, die Männer 3 Jahre, dann werden ihnen 2 Abtreibungen vom Militär bezahlt. Und wenn dann die dritte kommt, dann müssen sie das Militär verlassen. Und unsere Führerin bei der letzten Israelreise im Herbst hat gesagt, naja, wenn Mädchen in Israel vorher noch keinen Intimverkehr hatte, dann kriegt sie es im Militär. Ja? Also Israel hat eine enorm hohe Zahl an Abtreibungen. Israel hat eine enorm hohe Zahl an Verkehrstoten. Die meisten in Israel kommen nicht durch kriegerische Auseinandersetzungen ums Leben, sondern im Straßenverkehr, weil eine unglaubliche Aggressivität auf den Straßen herrscht. Politische Skandale, wo gab es das letzte Mal, ein Präsident mal für ein paar Jahre weggesperrt wird? Ich glaube, es ist jetzt von der obersten Instanz sogar bestätigt worden. Also spricht ja für Israel, wie die aufräumen, für die Justiz in Israel. Wo gibt's denn das auf der Welt? Also in einem arabischen Land nicht. Ja? Wie bitte? Ja, die versuchen's. Jetzt haben sie vielleicht eine Chance. Jetzt haben sie vielleicht eine Chance. Werden wir mal schauen, ob Berlusconi es bis dahin wieder schafft. Ne? Aber das ist Italien, hast du recht. Das ist wirklich hier unser europäisches Trauerspiel. Aber diese Phänomene, die ich jetzt beschrieben habe, die Abtreibung, die Verkehrstoten, die Aggressionen, dann das Drogenproblem in Israel, ganz großes Drogenproblem haben die. Hört ihr wie immer, Israel, 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 das ist noch das Israel nach dem Fleisch. Das ist noch das Israel, was kein Odem hat. Und das ist nicht das Israel, wo wir staunend davor stehen und denken, alles, was die machen, ist richtig. Stimmt nicht. Wir sind Freunde Israels, wir lieben Israel, weil es das auserwählte Volk Gottes ist. Aber nicht, weil es schon das wiederhergestellte geistliche Israel wäre. Ist nicht der Fall. Dieser Tag der Ausgießung des geistlichen Lebensodems durch den Heiligen Geist über ganz Israel wird erst noch kommen. Aber es gibt schon die ersten Frühfeigen am Feigenbaum, die messianischen Gläubigen. Ludwig Schneider hat gesagt, bei der Staatsgründung Israels habe es nur 12 an den Messiasgläubige Juden in Israel gegeben. Ich weiß nicht, wie er das gezählt hat damals. Ich gehe mal davon aus, er hat recht. Ja. Heute haben wir weit über 100 messianische Gemeinden und die werden in Israel erst ab einer Zahl von 20, 25 Leuten gezählt, wenn sie quasi die Grenze vom Hauskreis überschritten haben. Also da hat sich was getan in diesen Jahren. Das Entstehen und das Wachsen der messianischen Bewegung in Israel ist auch ein Zeichen dafür, dass das Evangelium wieder da ankommt, von wo es einmal ausgegangen ist. Das Ende kehrt zum Anfang zurück. Erinnert euch noch an die Stunde von Rainer vor einigen Jahren, wie er das mal aufgebröselt hat, wie das quasi wieder zurückläuft in die Zeit, wie es nach der Apostelgeschichte angefangen hat? Das geht gerade wieder rückwärts. Und für uns und unsere Gemeinden wird das auch bedeuten, dass wir diese großen Gemeindeformen nicht auf Dauer behalten werden, sondern dass auch wir uns irgendwo in kleinere, selbstständige Gemeinden auf Dauer werden zurückziehen müssen. Was anderes wird uns irgendwann mal nicht übrig bleiben. Also der grünende Feigenbaum Israel ist ein wichtiges Zeichen dafür, dass die Zeiten der Nationen zu Ende gehen. Israel ist wirklich der Zeiger an der Weltenuhr Gottes. Da ist ganz viel Wahres dran. Lukas 21, Vers 32, wahrlich, ich sage euch, dass dieses Geschlecht nicht vergehen wird, bis alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Meint der Ausdruck dieses Geschlecht das Menschheitsgeschlecht insgesamt oder das Volk Israel? Beides macht Sinn. Und beides ist auch biblisch richtig. Weder die Menschheit noch das Volk Israel werden vergehen, bis alles geschehen ist, was Jesus angekündigt hat. So schlimm es auch kommt, weder die Menschheit noch das Volk Israel werden ausgerottet werden. Jesus gibt hier in diesen Worten eine Bestandsgarantie. Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Kein Atomschlag und kein Angriff mit biologischen oder chemischen Waffen wird der Menschheit oder das Volk Israel ausrotten. Gott wird immer seine Hand darüber halten, dass es nicht zum Äußersten kommt. Und wenn wir jetzt die Entwicklung im Iran beobachten mit der Atombombe und es in diesem Zusammenhang heißt, eine einzige würde ausreichen, um das Volk Israel bereits auszulöschen, dann ist das ja menschlich eine hochrealistische Gefahr. Aber wir dürfen den Worten Jesu glauben, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alle seine Verheißungen, alles das, was er gesagt hat, sich erfüllen wird. Und wie hat Gott das Volk Israel über 2000 Jahre der Zerstreuung und Verfolgung als Volk ohne Land bewahrt, dass weder Assimilation noch Holocaust es auslöschen konnten? Das ist ein einzigartiges Wunder der Geschichte, dass es so kein zweites Mal gibt. Wir müssen uns mal bewusst machen, für uns wären viele dieser Dinge schon selbstverständlich. Das ist einmalig in der Geschichte. Ein Volk ohne Land, zerstreut in der ganzen Welt, über 2000 Jahre, weder durch Assimilation, indem sie aufgehen in den sie umgebenden Völkern, noch durch Verfolgung bis hin zum Holocaust, ist es gelungen, dieses Volk auszurotten. Und als Friedrich der Große zu seinem Hofprediger sagt, er möge ihn nochmal einen Gottesbeweis nennen, da hat der einfach nur geantwortet, die Juden, Majestät, die Juden. Und das ist wahr. Die Geschichte des Volkes Israel, wie Gott diese 2000 Jahre seine Hand drüber gehalten hat, ist ein ganz starker Beweis für die Realität Gottes und für die Realität seiner Verheißungen. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Also Jesu Worte sind gewiss und zuverlässig. Und Jesu Worte werden Himmel und Erde überdauern. Wisst ihr, was wir hier in Händen halten? Das Wort Gottes. Das wird noch dann bestehen, wenn alles andere, was wir hier sehen, nicht mehr sein wird. Wie werden wir oft gebunden durch die sichtbare Realität unseres Lebens? Und Jesus sagt, sein Wort wird alles das überdauern. Sein Wort ist die eigentliche Realität. Alles andere ist Schein und vorübergehend. Sein Wort ist die eigentliche Realität. Und im Wandel der Zeit, der Meinungen, der Wertmaßstäbe haben wir das unvergänglich ewig gültige Wort Gottes als Licht auf unserem Weg. Und dieses Wort wird alles andere überdauern. Und damit sind wir auch jeder Strömung des Zeitgeistes immer weit voraus. Ich finde das so jämmerlich, wenn die Christen diesen Zeitgeistströmungen im Laufe der Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte immer hinterher hecheln. Immer jede Mode, jede Strömung, jeden Schlenker mitmachen müssen. Ich möchte so altmodisch sein, dass ich diesem alten Wort Gottes einfach folge und traue, dabei bleibe. Und ich bin sicher, damit bin ich jeder Strömung des Zeitgeistes weit voraus. Weit voraus. Und deshalb haben wir keinen Grund, auch bei den Wertmaßstäben, Ehe, Sexualität und was es alles ist, uns hier anzugleichen und Entschuldigung, aber könnte es nicht vielleicht? Nein, nein, das wird alles vergehen. Das bleibt, was Jesus gesagt hat. Und wir biegen jetzt in den Schluss der Endzeitrede Jesu ein. Das prophetische Wort ist uns ja nicht zur Befriedigung unserer menschlichen Neugierde oder als Befriedigung unserer Sensationsgier gegeben. Es geht in der Endzeitrede Jesu auch nicht um die Erstellung von Fahrplänen und nicht um theoretische Sandkastenspiele, sondern das Wort der Bibel zielt immer auf unser Herz und unser Leben. Und auch das prophetische Wort, gerade das prophetische Wort, will nicht nur hierhin zielen, sondern hierhin, ins Herz, ins Leben. Es will uns über die Zukunft orientieren, damit wir uns nicht im Heute verlieren. Es zeigt uns das Ziel, damit wir uns nicht verlaufen. Es zeigt uns das, was bleibt, damit wir uns nicht an das hängen, was vergeht. Und die ganze Endzeitrede Jesu über hat unser Herr die Aussagen über die Zukunft immer mit praktischen Konsequenzen verbunden. Lasst euch nicht verführen. Gewinnt eure Seelen durch euer Ausharren. Blickt auf und hebt eure Häupter empor. Ja, diese Blickrichtung ist das, was Prophetie eigentlich bewirken will. Dass wir rauskommen aus diesem immer nur in der horizontalen Blicken oder gar auch noch nach runter oder zu uns sehen. Blickt auf. Das ist das, was das prophetische Wort bewirken will. Raus, Blickwechsel, blicket auf. Und um die praktischen Konsequenzen in unserem Hier und Heute geht es Jesus ganz stark am Ende der Endzeitrede. Und hier gibt es ganz, ganz viele Abschnitte. Die Endzeitrede Jesu geht ja jetzt über die Beschreibung der Tage Noahs, über die Beschreibung der Scheidung zwischen Menschen, die äußerlich dasselbe tun, von denen der eine genommen wird und der andere gelassen. Dann folgen Gleichnisse Jesu über das Wachen und über das Dienen. Das alles gehört eigentlich noch zur Endzeit, die Rede Jesu hinzu. Müsst ihr mal weiterlesen im Matthäus-Evangelium. All diese Gleichnisse und Berichte gehören da eigentlich noch mit dran. Aber dafür reicht die Zeit nicht. Und deshalb möchte ich hier mich Lukas anschließen und die Endzeitrede Jesu so ausklingen lassen, wie sie Lukas in seinem Bericht ausklingen lässt. Und Lukas war der engste Mitarbeiter des Apostels Paulus. Habt ihr das noch im Hinterkopf? Ja? Lukas ist der engste Mitarbeiter des Apostels Paulus gewesen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Lukas kommt aus der Theologie des Paulus, in dem, was er hier recherchiert hat und uns beschreibt. Und jetzt kommen wir in die Schlussphase der Endzeitrede, so wie Lukas, der engste Mitarbeiter des Apostels Paulus, sie uns beschreibt. Lukas 21, 34. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Wachet nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Das Stichwort dieser letzten drei Verse ist beschwert. Beschwert. Ich bin immer sehr beschwert. Wenn ich zur Arbeit gehe oder von Arbeit komme, habe ich immer einen dicken Rucksack mit vielen Akten.
Das sieht immer sehr erbarmungswürdig aus. Schweres Gepäck. Und letztens war ich unterwegs auf der Straße und da hatte ich nichts weiter. Meine Frau begegnet mir auf der Straße vom Gassigehen mit dem Hund und sagt, was ist los mit dir, hast du heute so leichtes Gepäck? So leichtes Gepäck? Da musste ich an diese Worte Jesu denken. Das ist es. Mit leichtem Gepäck unterwegs sein. Das ist das Geheimnis. Unsere Herzen werden so schnell beschwert. Durch Rausch, durch Trunkenheit und durch Lebenssorgen. Rausch meint nicht nur Alkohol oder Drogen, sondern alles, woran der Mensch sich berauschen kann. Auch Konsumrausch, Ideologien, Leidenschaften aller Art. Aber auch die ganz alltäglichen Lebenssorgen können alles geistliche Leben ersticken. Und immer da, wo wir uns von den äußeren und irdischen Dingen so ausfüllen und so gefangen nehmen lassen, kommt es zu diesem Prozess des geistlichen Dösens und Einschlafens. Sind manchmal gar nicht die ethisch schlimmen Dinge. Manchmal sind es nur die Lebenssorgen, die unser Herz so beschweren, dass wir völlig verhaftet sind im Diesseit, im Jetzt und geistlich dabei einschlafen. Und Jesus, der setzt etwas dagegen. Und er sagt, setzt einen Lebensstil des Wachens und des Betens dagegen, damit ihr nicht einschlaft, damit ihr nicht in diese endzeitlichen Entwicklungen hineindöst. Ein Lebensstil des Wachens und Betens. Und beides bedingt sich gegenseitig. Wer wach ist, betet. Und wer betet, bleibt wach. Und damit ist unser Gebetsleben sicher ein Gradmesser für unseren Wach- oder für unseren Schlafzustand. Das Gebet ist ein Thermometer für unsere geistliche Körpertemperatur. Wo Prophetie im Leben, im Herzen angekommen ist, da führt sie uns ins Gebet. Und von daher, schaut hinein. In den Gemeinden wird in dem Maße, wie die Verfolgung ansteigt, ganz sicher auch die Gebetsversammlung wieder viel voller werden. Jede Wette. Haben wir heute ja nicht nötig. Kommt noch. Und dann werden wir uns daran erinnern, dass es nur das gemeinsame Gebet ist, was uns da weiterhilft und durchträgt. Aber heute schon, wie ist es in Ihrem persönlichen Leben? Wie sieht es in Ihrem Gebetsleben aus? Ihr persönliches Gebetsleben ist ein Gradmesser für Ihren geistlichen Wach- oder Schlafzustand. Es ist wirklich ein Thermometer des geistlichen Lebens. Wachet und betet. In diesem Sinne, lasst uns wachen und beten, bis unser Herr kommt. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für alles, was du uns an Orientierung gegeben hast. Und du hast extra gesagt, dass du das möchtest, dass wir das wissen und dass du es uns vorhergesagt hast, ehe es geschieht, damit wir glauben, wenn es geschieht. Und Herr, so wollen wir uns ganz an dir ausrichten, ganz an dir festmachen und freuen uns auf den Tag, an dem du kommst, uns zu dir nimmst und wir vom Glauben zum Schauen kommen. Danke, Herr. Amen.